Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Ohr am Netz. Hallo Sven, wie geht's dir?
Hallo Sidonie, mir geht's ganz gut, außer dass meine KI-App sagt, Pollen rot, also Frühblüher, Bäume und so. Ne? Wie heißt das so schön? The Moderator's Fear of the Pollen Count, also die Angst des Moderators vor der Pollenvorhersage. Und ehrlich gesagt, immer wenn ich dieses Rote in meiner KI-Vorhersage sehe, fängt die Nase an zu laufen. Ich glaube, das hat einen direkten Impact aufeinander. Aber mir geht's gut, weil ich bin auf Cetirizin.
Sehr gut. Also auf Drogen moderieren wir hier heute, zumindest in Teilen. Was schlägt die KI denn vor als Strategie? Was sollst du machen?
Also naja, außer Cetirizin? Ist ja nur so eine Anzeige. Ne? Also erstmal, also ich weiß nicht, ich habe ja so ein Google-Telefon und kein iPhone, sondern eben Android. Und wenn ich da in der Wettervorhersage runterblätter, dann kriege ich unten diese Pollenvorhersage, wie stark die Belastung gerade ist. Da ist erstmal jetzt noch kein großer Hinweis. Ich habe ehrlich gesagt die KI noch nicht gefragt, was sie empfehlen würde, aber ich vermute, ja, wenn ich das täte, würde es eben genau sowas sagen wie Antihistaminikum, sowas wie eben Cetirizin und dann wahrscheinlich irgendwie Desensibilisierung. Ist schwierig. Ja. Also weißt du, ich habe ja Allergie gegen Birken und hier genau im Garten eine fette Birke. Was eine ganz schlechte Idee war, die Tischdecke auszuschütteln vom Gartentisch. Das war, also habe ich instant gemerkt. Ja.
Gut, wir probieren das trotzdem heute, trotz laufender Nase, laufenden Augen. Ich hoffe, das klappt. Ihr habt es vielleicht schon so ein bisschen zwischen den Zeilen rausgelesen. Es soll heute um KI gehen. Allerdings nicht um KI-Gesundheitsempfehlungen, sondern um KI im Arbeitsmarkt.
Genau, weil wir haben es mit Fachkräftemangel zu tun. Das ist ja jetzt nicht direkt ein neues Thema. Es ist aber ein Thema, das da definitiv droht. In Deutschland gibt es ungefähr 1,2 Millionen offene Stellen. Das ist der Stand 2024 vom Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung. Ja, und davon sind rein rechnerisch fast 40% nicht besetzbar. Also ich meine, theoretisch gibt es die Stellen, wir finden aber dafür keinen, selbst wenn wir Leute finden, weil dann die Spezialisierung fehlen. Also das ist schon echt eine merkwürdige Situation, in der wir uns gerade befinden. Wir müssen also mit Fachkräftemangel umgehen.
Ja, wir müssen mit Fachkräftemangel umgehen und wir wollen hier heute mal besprechen, wie uns KI denn dabei helfen kann. Denn KI hat ja weitaus mehr Potenzial, als jetzt einfach nur die berühmten repetitiven Aufgaben zu übernehmen, sondern KI kann möglicherweise ja auch Arbeitsbedingungen verbessern, zum Beispiel durch Arbeitsschutz oder über analytische Tools, Überlastung vermeiden. Auch das Thema Qualifizierung, Weiterqualifizierung und Upskilling ist eins, was man mit KI vorantreiben kann.
Aber Sidonie, ich weiß ja von dir, wir haben ja schon öfter darüber geredet, dass auch du an der einen oder anderen Stelle in deinem täglichen Job KI einsetzt. Ich mache das auch. Ich habe mal in Vorbereitung auf die Sendung überlegt, wie viel Arbeitszeit mir das in so einem durchschnittlichen Arbeitstag ungefähr spart. Und ich würde konservativ gerechnet sagen, bestimmt schon eine Stunde bis anderthalb pro Tag. Und das läppert sich im Monat. Mhm. Wie ist es bei dir, wenn du jetzt mal drüber nachdenkst?
Ja, das würde ich durchaus so ähnlich einschätzen. Ja, wir nutzen es im Team für verschiedene Aufgaben, testen das teilweise auch noch so ein bisschen aus. Aber wir haben auf jeden Fall schon einiges gefunden, wo wir sehr gut mit KI zusammenarbeiten.
Allein die Frage, die nicht mehr gestellt wird, wer führt Protokoll in diesem Meeting? Oh, bin ich dankbar.
Ja, genau. Das sind ja eben diese Klassiker, ne, wo eh immer keiner Bock zu hat. Und sowas kann man sehr gut jetzt auslagern.
Genau. Und die Protokolle liest auch keiner. Schön, dass es dann eine kurze KI-Zusammenfassung für die wichtigen Punkte mit zugeteilten To-Dos gibt.
Die KI-Agenten der anderen können dann die Protokolle lesen.
Genau. Also unser Thema heute ist KI im Arbeitsmarkt als Mittel gegen den Fachkräftemangel. Aber bevor wir zum Thema kommen, gibt es natürlich erstmal Neues aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, wir starten mit dem Thema digitale Infrastruktur. Das ist ja ein Dauerbrenner-Thema bei uns. Gerade auch das ganze Thema Rechenzentren und Datacenter. Die Bundesregierung hat ja vor kurzem ihre Rechenzentrumsstrategie vorgestellt. Das haben wir ja auch kommentiert. Und die hessische Landesregierung arbeitet ja an einer eigenen Rechenzentrumsstrategie. Und dazu hat sie jetzt kürzlich ihre Eckpunkte vorgestellt. Die haben wir mit unserer Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen in Deutschland uns natürlich angeschaut und bewerten diese Eckpunkte grundsätzlich erstmal positiv. Vor allem den strategisch gesteuerten Ausbau und den differenzierten Ansatz für verschiedene Rechenzentrumstypen. Auch ein geplantes Standortkataster gilt aus unserer Sicht als wichtiger Schritt für eine bessere Planung und mehr Investitionssicherheit. Kritik haben wir allerdings auch bei einigen zentralen Punkten. Unklar bleibt, was konkret zum Beispiel unter netzdienlichem Betrieb zu verstehen ist. Zudem sieht die Branche großen Nachholbedarf beim Ausbau der Energieinfrastruktur. Gerade in der Region Frankfurt-Rhein-Main sind Stromkapazitäten bereits jetzt sehr knapp. Auch die Rolle der Kommunen und geplante Ausgleichsmechanismen sind bislang nicht ausreichend konkretisiert und insgesamt gilt, die Strategie, die Eckpunkte zur Strategie setzen zwar jetzt schon wichtige Impulse, brauchen aber noch klare Rahmenbedingungen für die praktische Umsetzung. Wen das Thema interessiert, dem empfehlen wir an der Stelle tatsächlich auch unsere letzte Podcast-Folge. Da habe ich nämlich mit der hessischen Digitalministerin Dr. Christina Sinemus sehr ausführlich über diesen ganzen Prozess der regionalen Rechenzentrenstrategie in Hessen gesprochen.
Und mit Kritik geht es auch in der zweiten News gleich weiter. Der Eco-Verband der Internetwirtschaft hat erneut den aktuellen Entwurf für ein Cybersicherheitsgesetz kritisiert und warnt vor weitreichenden staatlichen Eingriffen in digitale Infrastrukturen. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, dass staatliche Stellen in IT-Systeme eingreifen, Daten verändern oder löschen, den Datenverkehr umleiten und im Extremfall Systeme abschalten können. Na, Halleluja. Aus Sicht vom Eco markiert das einen Paradigmenwechsel. Cybersicherheit wird somit nicht mehr primär als Schutz- und Resilienzaufgabe verstanden, sondern zunehmend als Legitimation für aktive Eingriffe in Netze und Systeme. Besonders kritisch bewertet der Verband sogenannte offensive Maßnahmen wie Hackbacks sowie Eingriffe in Routing- und DNS-Strukturen. Diese bergen laut ECO erhebliche technische, rechtliche und auch geopolitische Risiken. ECO fordert deshalb klare rechtsstaatliche Leitplanken, transparente Kontrollmechanismen und eine strikte Begrenzung staatlicher Befugnisse. Zudem spricht sich der Verband für einen kooperativen Ansatz zwischen Staat und Internetwirtschaft sowie einen klaren Vorrang defensiver Maßnahmen aus. Wen dieses Thema interessiert, und das sollten eigentlich wir alle sein, die vollständige Stellungnahme, die verlinken wir euch gerne auch in den Shownotes.
Ja, und KI ist ja auch immer wieder Gegenstand von politischer Regulierung, gerade auf europäischer Ebene. Und da geht es ja immer so ein bisschen um dieses Spannungsfeld, dass KI-Regulierung eben natürlich trotzdem auch noch innovationsfreundlich bleiben muss, wenn wir bei diesem Thema irgendwie wettbewerbsfähig bleiben wollen. Und dazu gibt es ein aktuelles White Paper vom ECO mit dem Titel Sizing the AI Opportunity, das sich eben mit der digitalen Wettbewerbsfähigkeit Europas im Bereich KI beschäftigt. Darin wird deutlich, die EU hat in den vergangenen Jahrzehnten gegenüber den USA und China an wirtschaftlicher Dynamik verloren, insbesondere bei der Produktivität und im Technologiesektor. Gleichzeitig sieht das Papier aber auch große Chancen für Europa, etwa durch seine starke Industrie- und Engineering-Kompetenz. KI könne hier als zentraler Wachstumstreiber wirken, vorausgesetzt die politischen Rahmenbedingungen fördern Innovation und Investitionen ausreichend. Kritisch bewertet wird jedoch die derzeitige Regulierung. Zu komplexe Vorgaben, steigende Compliance-Kosten und rechtliche Unsicherheiten bremsen laut White Paper Innovation und Technologieeinsatz. Und die zentrale Forderung lautet daher, Innovation stärker ins Zentrum der digitalen Regulierung zu stellen, den digitalen Binnenmarkt in Europa zu stärken und Bürokratie abzubauen. Das White Paper verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes.
Manometer, viel zu lesen heute im Nachgang. Viel Spaß dabei. Aber wir kommen jetzt zum Thema unserer heutigen Folge. KI und Fachkräftemangel. Und dass das Thema Fachkräftemangel richtig komplex ist, das zeigt sich spätestens dann, wenn man mal versucht, die Ursache dafür zu finden. Ist nämlich gar nicht so einfach. Gerade wenn wir jetzt mal in die IT gucken, es sind vergleichsweise attraktive Arbeitsbedingungen. Und trotzdem gibt es hier spürbare Lücken. Zu wenig Fachkräfte und zunehmend globalisierter Wettbewerb sind da auf jeden Fall ein großes Thema. Wenn du schon mal jemanden hast, der richtig gut ist, dann wird er gerne mal vom Ausland oder ins Ausland abgeworben.
Ja, und unser erster Interviewgast dieser Folge gibt uns einen ersten Einblick in die Unternehmensrealitäten der IT-Welt.
Im Gespräch.
Justin Spellhook is President of Microsoft Elevate, a program which brings into one organization Microsoft technology support, donations and sales for schools, community colleges and non-profit organizations. His focus is on helping people and institutions use AI to solve real problems, strengthen their missions and create new pathways to opportunity. And now we're talking about how he's doing this and in general about the role of AI for education as well as social and economic prosperity. Hello, Justin, and welcome to our podcast.
Hello, it is great to be here with you today.
Justin, how do you see AI is changing the world of work over the next decade?
Well, I think if you look at the headlines in the news today and you type into your browser AI and jobs, you'll see some pretty scary headlines. I think AI is automating things, jobs are being lost. It's a world with a lot of noise in it. Now, when we take a step back and actually look at what is really going on right now, we see actually a fairly stable job market, but we do see a lot of building momentum in terms of signals showing that AI is transforming jobs. Freelance writers and translators, as an example, there's 25% roughly less of those people since the introduction of large language models and systems like ChatGPT. Software engineers are completely transforming the way that they work with vibe coding and agentic technology. The profile of a software engineer tomorrow is very, very different than the profile of a software engineer today. When we looked at LinkedIn, the number one skill that's being updated by people are AI skills, and the number one skill that's being updated by prospective employers are AI skills. It's growing by leaps and bounds. And really, whether AI creates jobs or disrupts jobs depends on two things. One, the rate of how these systems improve and become more autonomous and smarter. And two, the rate of skilling and workforce retraining so that everybody's able to keep up with these systems in all fields, whether you're a teacher, a doctor, a lawyer, in the manufacturing or in trades. And so when we think about what is the responsibility of a company like Microsoft, we have a great responsibility to ensure that people are able to move forward with the skills they need to get the jobs they want in the AI economy. But we can't do it alone. It's going to take three pillars coming together: government, companies like Microsoft, and civil society, to really ensure that we're building the programs that people need to get the skills they need so they can keep up with the jobs as they transform.
Okay, so as you just said, AI is changing a lot of things, which could also cause maybe some anxiety or insecurities in people. And you also already said that you as a company do have certain responsibilities. Can you say what concrete responsibilities should companies assume to ensure this transformation is inclusive rather than polarizing?
I mean, I think fundamentally we have to help build capacity for AI. And that's not building capacity on our specific products and systems necessarily that so that we can sell more. It's about really partnering with organizations like the European Commission, OECD, UNESCO, and others to build standards of what it means to be literate on these systems, what it means to be able to judge the output of these systems, what it means to know when to use them and maybe when not to use them, and then ensure that we're partnering with school systems, with workforce systems, with nonprofit systems to deliver training, capacity, and opportunity so that people are able to engage.
Okay. Which role plays AI in education and skills development as a decisive factor for long-term economic competitiveness? Are there specific international models or countries that you see as particularly instructive in aligning AI, talent strategy, and economic growth?
When it comes to AI in education, there is no more important role by far than the teacher. And the teacher really understanding not only how to use these tools to help optimize content creation and curriculum generation. I just was an hour ago sitting with teachers and students talking about this, but teachers helping their students understand when to use these tools, when not to use these tools, what the rules of the road are. In talking to these students, one of the things they were telling us is, hey, it's really inconsistent in terms of what the expectations are. The line between cheating and learning is really inconsistent. The way that curriculums are adopting these tools is inconsistent. And I think that's why it's so incredibly important that we build teacher capacity so that they can empower students in the best way possible. So ultimately, we get better learning outcomes. Now, when you talk about what countries are leading role models, the Microsoft AI Economy Institute produces a report that we call the Diffusion Report. If you type that into a browser, you can find it. If you look at the countries that have the most overall, to give you a sense, worldwide, about 16% of the world is using AI on a pretty regular basis today. But if you look at the UAE or you look at Singapore, what you'll see is a majority of society in those countries are using AI. And the reason is because they don't view it as a tool. They view it as an economic competitive advantage. In the UAE, every ministry has a department of AI and has an AI leader in every single industry in the UAE. There's the same systemic movement in Singapore. Now, admittedly, these are different styles of government. They're, you know, Singapore is 5 or 6 million people. It's a relatively small country. So there's learning there, but every country needs to take its own approach. But I think the learning that one gains is it's about taking a systemic approach. It's about thinking about national competitive advantage. It's about infusing it in a way that everybody can benefit from it. And that's what we see the best countries, the leading countries, I should say, doing.
I guess here in Germany, we also need just a more positive approach to AI in general.
Yeah, I mean, it cuts both ways. AI creates a lot of opportunity and it creates some disruption. And it's about trying to find a path that maximizes the opportunities and minimizes the disruption, which is about taking a proactive approach to facilitate that in Germany. We were having some conversations about that earlier today, in fact, as well.
Okay, great. Justin, last question. If we think creatively about technology itself as an enabler, how can AI and also related digital tools actively optimize these transformation processes? And what would an ideal future educational ecosystem look like?
I mean, think about this. I mean, really close your eyes and imagine this world. Imagine a world where every single teacher has a hyper intelligent teacher assistant helping them maximize the way that they're creating content, the way they're engaging their students, the way that they're personalizing learning, the way they're helping the students maybe with the hardest and most challenging learning disadvantages. Imagine that world, that personal agent. Now imagine this world also where the student has a personal tutor that understands where that student's competency level is, understands what support that student needs, and coaches that student in a way that maximizes not their ability to produce an answer, but their ability to learn and learn quickly. And imagine a school that was running so efficiently because agents were able to do lots of the work, that we were able to put more teachers on the front line, lower the ratio of student to teachers, and provide more support to students with special needs. That's the world that we can create. That is a future, right? Yeah. But we have to be really intentional about getting to that future, which starts with building capacity with teachers, but there's so much more that we need to do. But that's why I do the work I do, is to hopefully make that future come to fruition.
Thank you very much, Justin Spellhoek, for this perspective on how AI is changing the world of work and the new challenges our educational systems are facing through this, and also for the insights in how Microsoft Elevate is supporting schools and NGOs to handle these new realities. Thank you very much for your time.
Thank you.
Ja, und das sieht nicht so aus, als würde es besser werden. Es gibt eine voraussichtliche Verschärfung der Lage in der Internetbranche. McKinsey prognostiziert wachsenden Bedarf von IT-Skills bis 2030. Achtung, klingt weit weg, sind aber nur noch 3,5 Jahre. Um 55% und damit legen IT-Skills auf Platz 1 von allen benötigten Kompetenzen. Zusammengefasst, nicht nur zu wenig Fachkräfte und globales Wettrennen um die Besten der Besten der Besten der Besten, sondern auch noch ein steigender Bedarf an IT-Talenten, gerade wenn es jetzt ums Thema künstliche Intelligenz oder Data Science oder auch Cloud und Security und Blockchain geht.
Ja, und da wäre eben ein Lösungsansatz, wenn auch noch tatsächlich umstritten, natürlich in manchen Bereichen, KI. Ja, beispielsweise im öffentlichen Dienst könnte KI tatsächlich Personallücken um circa ein Drittel senken. Der Kerngedanke hier ist, dass eine Entlastung von Fachkräften durch zum Beispiel Automatisierung stattfindet. Aber aktuell wird KI eben kaum gegen Personalnot genutzt.
Tja, warum zögern Unternehmen und was gilt es beim Einsatz von KI zu beachten? Und wie hängen Fachkräftemangel und Effizienz zusammen? Dazu habe ich mit unserem zweiten Gast gesprochen.
Im Gespräch.
Karl-Heinz Land ist Tech-Pionier, Unternehmer und CEO von Neuland AI. Seit über 3 Jahrzehnten gestaltet er die digitale Transformation und treibt heute vor allem ein Thema voran. Achtung, den sinnvollen Einsatz von künstlicher Intelligenz in Unternehmen. Mit ihm darf ich darüber sprechen, warum Fachkräftemangel oft hausgemacht ist, was hinter kollaborativer Intelligenz steckt, wo KI wirklich hilft und wo auch ihre Grenzen liegen. Außerdem geht es um die Frage, warum viele Unternehmen noch zögern und wie ein verantwortungsvoller Einstieg in KI gelingen kann. Wir haben also viel vor. Schön, dass du Zeit für uns hast. Herzlich willkommen im Ohr am Netz. Toll, dass du dabei bist, Karl-Heinz.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf, Sven.
Karl-Heinz, erklär mal, Fachkräftemangel ist ein zunehmend diskutiertes Thema. Das sehen wir in allen Branchen. Mhm. Du vertrittst unter anderem die These, er ist oft ein Symptom ineffizienter Strukturen. Welche Rolle spielt denn künstliche Intelligenz dabei, vielleicht diese Strukturen zu verbessern?
Also in vielfacher Hinsicht. Erstmal, jeder von uns kennt das. Überall, wo du Papier vor dir liegen siehst im Büro, ist vorher oder hinterher irgendein Systembruch. Also da flicken Menschen einen Prozess mit Papier, das fängt beim Lieferschein an, das geht aber auch weiter beim Angebot und so weiter. Wenn ich es nicht digitalisieren kann, dann kann ich es nicht vernetzen. Und wenn ich es nicht digitalisiert und vernetzt habe, kann ich es nicht automatisieren. Das ist die einfache Erfolgsformel der Digitalisierung. Das Handy hat da viel zu beigetragen, dass das besser wurde. Thema soziale Medien und so weiter. Aber jetzt kommt die KI quasi so als Turbo obendrauf, der jetzt uns wirklich helfen kann, Dinge massiv zu automatisieren und zu quasi wegzubringen vom Menschen, zumindest die Routinearbeit wegzunehmen.
Mhm. Jetzt schreibst du in einem Artikel über kollaborative Intelligenz. Oft sagen die Leute ja, die KI, die wird uns die Arbeit wegnehmen oder wird uns sozusagen komplett ersetzen. Was ist kollaborative Intelligenz für ein Ansatz? Was verbirgt sich dahinter?
Also zunächst mal muss man ja sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Sven. Ich leide nicht unter Arbeitslosigkeit. Und wenn ich mir dann überlege, dass es eine Verwaltung gibt, also konkreter Fall, ich nenne nicht die Städte, die Stadt, ich wollte mein Auto anmelden. Neues Auto, nicht irgendwas, sondern es kam gerade vom Fließband und dann sagen die mir, das dauert 6 Wochen, bis das angemeldet ist. Dann frage ich mich, was machen die denn in der Zeit? In der Zeit hat Audi dann 100 neue Autos gebaut, ja? So, also das heißt, die Prozesse sind so langsam, so komplex und so schwierig, dass eben viele Menschen im Prozess involviert sind. Und genau da kann die kollaborative Intelligenz uns helfen. Die kann nämlich diese hochkomplexen Prozesse automatisieren und dem Menschen quasi diese Arbeit abnehmen, die Routinearbeit, weil denken kann die KI dummerweise nicht. Die kann nur Routinearbeiten immer wieder sehr schnell wiederholend machen und dem Menschen die Zeit schenken, dass er sich wieder aufs Wesentliche konzentriert.
Ja.
Und jetzt mal unter uns, wäre nicht schön, wenn der Antrag auf den Bau, also ein Bauantrag, statt 1,5 Jahre 3 Tage dauern würde oder das Auto anmelden, von dem ich gerade sprach, statt 6 Wochen vielleicht nur 2 Minuten. Und das sind genau die Prozesse, die können wir mit KI machen. Und niemand hat seine Arbeit verloren, weil der kann jetzt nur das tun, was wirklich wichtig ist.
Und hat ein bisschen mehr Zeit, sich um die, ich sag mal, Spezialfälle zu kümmern oder neue Präzedenzfälle für die Zukunft zu schaffen. Wo stößt denn deiner Meinung nach KI aktuell an ihre Grenzen? Du hast gerade schon gesagt, KI kann nicht denken. Was bedeutet das für die Arbeitswelt?
Also die kollaborative Intelligenz heißt ja letztendlich die, die den Menschen unterstützt. Die kann die Dinge vorbereiten, die kann aufwendigen Research machen, die kann Hintergrundinformationen zusammentragen aus sehr komplexen Systemen, weil oft sind die Daten ja nicht in einem System. Du musst gucken, wo liegen die Artikelstammdaten, die liegen in einem Buchhaltungssystem, wo sind die Kundenstammdaten, die sind im Kundenstammdatensystem und. Und dann holt mir das alles zusammen, bringt mir das nach vorne, guckt, ob alle Dinge erfüllt sind, die notwendig sind, um einen Antrag, also auf Bürgergeld oder Wohngeld oder beim Finanzamt zu bescheiden. Und wenn es dann sagt, hier sind die Informationen, dann bekommt der Mitarbeiter das auf den Tisch und dann sagt er, ja, ist so. Wir nennen das Verfahren übrigens Human in the Loop, weil der Mensch im Loop bleibt, weil er muss entscheiden. Diese Verantwortung kann ich ja nicht jetzt einer KI übertragen, weil irgendwann muss jemand sagen, okay, das ist das Angebot, da stehe ich zu, der hat das verdient oder den Antrag können wir bewilligen, ja oder nein.
Ich hatte auch mal so einen Fall, da hat die KI dann auch gesagt, sie übernimmt die volle Verantwortung für den Fehler, wo ich sage, ja okay, was habe ich denn jetzt davon, aber war eine schöne Floskel, war sehr lustig. Du hast recht, ich nehme die volle Verantwortung. Ich dachte, ich fühle mich jetzt schon besser, aber geholfen hat es mir nicht. Jetzt ist es ja so, die technologischen Möglichkeiten wachsen und du hast gerade schon gesagt, gerade dieses Zusammensuchen, wenn es um digitale Dokumente geht, also ganz viel dieser Monkey Work kann KI machen und trotzdem sagt eine aktuelle Umfrage des IFO-Instituts, dass weniger als die Hälfte aller Unternehmen, nämlich nur gut 40% KI einsetzen, um Personalengpässe zu kompensieren. Was glaubst du, woran liegt das? Warum sind die so zurückhaltend?
Also zum einen muss man ja fairerweise sagen, die Technologie, das, was diese Transformer-Modelle wie OpenAI, GPT und so gebracht haben, die gibt es jetzt seit 2-3 Jahren. Genau. Sagen wir mal 4 großzügig. Das heißt, das ist alles noch sehr neu. Viele Unternehmen können sich noch nicht mal vorstellen, was KI tatsächlich tun kann. Ne? Also im privaten Umfeld wissen wir, ich kann mit dem Ding sprechen. Ja, ich hatte heute Morgen einen Report gehört, eine Studie, die gesagt hat, dass Jugendliche einfach mit der KI, die so betrachten das wie ihren Kompagnon, die erzählen der KI Dinge, die sie sonst nie erzählen würden, selbst dem Papa und der Mama nicht, ja. So. Und gleichzeitig sehen wir, dass die Unternehmen noch immer Angst davor haben. Und auch nicht unbegründet. Die Angst ist erstens, wenn ich meine Daten, meine Firmendaten da reingebe, dann werden die public, dann sind die nicht mehr meine. Also ich gebe meine Firmengeheimnisse, meine Lieferantengeheimnisse, meine Logistikspitze, die gebe ich preis. Das ist übrigens gegenüber den amerikanischen Anbietern auch nicht von der Hand zu weisen. Deshalb haben wir ja Neuland AI einen sicheren, zuverlässigen, rechtskonformen und datensouveränen Raum geschaffen, der genau das ermöglicht, dass du da alles reingeben kannst, ohne das Problem zu haben, gegen DSGVO und EU-AI-Act zu verstoßen, weil da hat der Datenschutz relativ hohe Hürden gelegt. Und bei den typischen amerikanischen Playern, Anthropic, ChatGPT, OpenAI, da ist das eben nicht gegeben, dass das alles sicher ist, dass dein Intellectual Property, dein Firmenwissen auch wirklich deins bleibt. Davor haben viele Unternehmen Angst. Und ich glaube, das ist die größte Hürde. Die zweite Hürde ist natürlich, wie gehe ich denn überhaupt damit um? Wer ist denn hier bei uns Prompt-Engineer? Ne? Also den Beruf, den hat es ja vor 2 Jahren noch gar nicht gegeben. Und übrigens, ich glaube, den wird es in 2 Jahren auch nicht mehr geben, weil der war eine ganz kurze Episode. Inzwischen, wenn unsere Kunden mit den Systemen arbeiten, das Prompten übernimmt inzwischen selbst die KI. Also sprich, auch das Programmieren einer KI wird von der KI gemacht. Aber das ist halt was ganz Neues. Und da haben die Firmen noch wenig Erfahrung und haben auch oft nicht mal die Fantasie, was sie damit wirklich bewirken könnten.
Welche ersten Schritte würdest du denn Unternehmen empfehlen, die KI als Entlastung im Arbeitsalltag einsetzen möchten, aber noch nicht so richtig wissen, wie sie loslegen sollen?
Also, das Erste ist, informiert euch. Es gibt inzwischen hunderte von Podcasts, von Seminaren, die man besuchen kann, teilweise sogar kostenlos, teilweise von wirklich renommierten Instituten wie im MIT und so weiter, die wirklich gute Aufklärung machen. Und ich hatte letztens mit der Handwerkskammer hier in Nordrhein-Westfalen zu tun. Selbst die Handwerkskammer bietet Kurse an, wo man sich mal informieren kann. Ist das immer alles richtig, was die sagen? Manchmal ist das schon wieder, ich sag mal, 1,5 Jahre altes Wissen. Da müssen wir mit leben. Aber es gibt dir zumindest mal eine Information, wo stehen wir, was geht und was könnte morgen gehen. Ja, und ich finde, das ist eine zwingende Notwendigkeit, sich das mal anzuschauen. Das Zweite ist, wendet euch an Anbieter, die dazu was sagen können. Bitte achten Sie darauf, dass Sie einen Anbieter wählen, der eine datensouveräne, sichere und zuverlässige und nach deutschem Recht, also rechtskonform DSGVO, EU, AI Act handeln kann. Und für die Anwälte oder für die Banken, da reicht oft noch nicht mal das, weil wir Deutschen, wir regulieren ja gerne. Da gibt's die BRAU, also das, was die Anwälte noch unterstützen müssen. Und für die Banken gibt's noch die DORA-Konformität, also die Governance nach BaFin und so weiter. Ne? Weil ja, wir regulieren ja in Deutschland sehr gerne, das haben wir getan. Deshalb sollte man darauf achten, dass man einen Anbieter wählt, der weiß, was das heißt, ja, und der das auch sicherstellen kann.
So, jetzt gibt es ja immer noch, ich sag mal, die Meere, ja, die KI wird uns allen die Arbeitsplätze wegnehmen. Ich sage mal, solchen Argumenten begegnest du in deinem Alltag wahrscheinlich auch. Wie reagierst du da drauf? Also du hast mir ja gerade schon erklärt, in so einem normalen Verwaltungsalltag, da ist jetzt ein bisschen mehr Arbeit gemacht und die Menschen haben mehr Zeit für die Expertentätigkeit, aber so all over, ich sag mal, unser gesamter Arbeitsmarkt, werden da Arbeitsplätze verschwinden oder kommen wie immer in industriellen Erweiterungen dann neue nach und die sind dann meistens noch mehr?
Also wir müssen uns halt eins klar machen, es wird Arbeit verschwinden, aber das sind bestimmte Berufsgruppen. Also die Dinge, die einfach automatisierbar sind, also Thema Buchhaltung, Steuerberatung in bestimmten Bereichen, auch Journalismus, Texte schreiben, Texte für Social Media und so, da wird es viel geben, da wird die KI die Routinearbeit mehr abnehmen und wird das machen. Übrigens auch bei Ärzten. Ich weiß gar nicht, ob euch das bewusst ist. Wir haben gerade ein großes Klinikum mit über 10.000 Mitarbeitern als Kunden gewonnen. Und Ärzte sagen, und übrigens die Pflege auch, 20-30% ihrer Arbeitszeit geht mit Dokumentationspflichten einher. Das heißt, die müssen dokumentieren, was sie gemacht haben, entweder um es überhaupt abrechenbar zu machen oder aus medizinischen Gründen, wie soll die Behandlung dann weiter stattfinden und so weiter. Und du willst auch nicht, dass das zur Fehlbehandlung führt. Im Gegenteil, ne, wenn der Arzt sagt, hör mal, beim Patienten X bitte jetzt dreimal am Tag Fieber messen und das Medikament geben und regelmäßig prüfen X und Y, dann willst du auch, dass genau das passiert und dass das die Schwester und der Pfleger, auch wenn die nicht mit dem Arzt sprechen konnten, nachher weiß. Und das kann die KI wunderbar. Übrigens, wir haben ausgerechnet, dass in einem Krankenhaus etwa 20-25% der Produktivität bezogen auf den Arzt, aber auch auf den Pfleger und das dokumentierende Personal locker gehoben werden kann. Ja, locker. Und wenn du dir dann überlegst, unter welcher massiven Anspannung und unter welchem Personalmangel im Moment gerade diese sozialen Berufe, Dienstleistungsberufe, Bildung, Lehrermangel. Ein Lehrer, ein Referendar braucht, um einen Monat vorzubereiten, 20-30 Stunden, um das zu tun, mit KI 1-2 Stunden. Ja? Ja. Das heißt, der kann sich um den Schüler kümmern, statt sich um die Vorbereitung seiner Stunden zu kümmern. Und die Qualität der Beratung oder das, was geplant wird, steigt nachweislich. Warum? Weil sehr viel individueller auf die einzelnen Leistungslevel der Schüler eingehen kann, was er sonst eigentlich gar nicht könnte.
Weil er keine Zeit dafür hat, ne? Genau.
Ja, weil er keine Zeit, ne? Und die KI nimmt mir halt die Routinearbeit ab, hilft mir, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und ich kann theoretisch, bleiben wir nochmal beim Lehrer oder im Referent, ich kann theoretisch für jeden einzelnen Schüler, abhängig von seinem Leistungsniveau, also ist er in Mathe ein bisschen hinterher, aber vielleicht ist er in Englisch ein Superstar, dann kann ich einen individuellen Lehrplan für den Schüler machen.
Ja, wenn das nicht anders reguliert wäre, alles in Deutschland. Aber ich weiß ganz genau, worauf du hinaus willst. Und ich will jetzt noch mal ein bisschen weiter nach vorne. Gucken wir mal in die Zukunft, so 5 Jahre weiter vielleicht. Ja. Welche Vorteile werden die Unternehmen haben, die heute schon aktiv mit KI arbeiten, gegenüber denen, die weiterhin immer noch zögern und sagen, ich weiß ja nicht.
Zunächst mal aus Sicht des Wettbewerbs. Also Professor Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft hat mal gesagt, KI ist die größte Chance auf ein neues deutsches Wirtschaftswunder. Da muss man sich fragen, wie kommt der Mann dazu? Ne? Der ist jetzt ja Wirtschaftswissenschaftler und kein KI-Wissenschaftler. Aber er hat das auch beziffert. Die haben Studien gemacht, die sagen, für Deutschland ist das Potenzial für die deutsche Wirtschaft 330 Milliarden pro anno und weitere 100 bis 150 Milliarden, wenn die Verwaltungen es auch nutzen. Weil da gibt es eine doppelte Synergie. Ne? Da werden die Prozesse in der Verwaltung, der Bauantrag, die Genehmigung und so weiter schneller, was sich natürlich in Rückkopplung auch wieder auf die Wirtschaft auswirken würde. Also das ist schon fast so ein Domino, ein positiver Dominoeffekt. Was heißt das für ein Unternehmen? Jetzt stell dir vor, du bist ein kleiner Handwerksbetrieb, 10 Mann oder 5 Mann. und du setzt KI ein. Statt am Samstag und Sonntag im Büro die Rechnungen zu schreiben und so weiter, du hast ja alles mit KI dokumentiert, so wie auch der Arzt. Das heißt, während du das tust, du bist durch den Bau gegangen, hast gesagt, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das wird alles automatisch transkribiert, wird automatisch dokumentiert, wird dann geschrieben. Und wenn du im Büro sitzt, dann hast du komplett das Leistungsverzeichnis schon in deinem Computer, drückst auf den Knopf, der findet die entsprechenden Artikel, die du verbaut hast, macht die Rechnung, die Leistungsnachweise und schickt die an den Kunden. Das heißt, du hast deinen Samstag und Sonntag mal frei. Jetzt stell dir vor, du bist ein Unternehmen, du machst das und du wirst jedes Jahr, sagen wir nicht 30-40% produktiver, sondern 20. Und das 4 Jahre hintereinander.
Okay, alles klar.
Und dann begegnetest du deinem Mitbewerber. Der hat das nicht gemacht. Also der sitzt da immer noch am Samstag und Sonntag in seinem Büro und muss die Rechnungen schreiben und alles zusammensuchen und vergisst natürlich dann auch ab und zu mal Dinge zu berechnen. Und der andere macht's. Das heißt, 4 Jahre hintereinander, dann ist der eine quasi doppelt so produktiv wie der andere. Das heißt, entweder ich könnte mit der Hälfte der Mannschaft dasselbe leisten oder mit derselben Mannschaft das Doppelte. Und jetzt frage ich dich, möchtest du diesem Mitbewerber draußen im Markt begegnen?
Lieber nicht.
So. Und das ist das Entscheidende, ne? Das machen wir uns oft gar nicht klar. Jetzt kann man sagen, ja, muss das denn alles so schnell gehen? Ich sag mal, okay, fairer Punkt. Die Frage ist nur, wenn wir es nicht machen, was passiert dann mit unserem Standort Deutschland?
Ja, weil die anderen machen es, ne?
Genau. Und dann bin ich wieder beim Professor Hüter, der sagt, das ist die größte Chance auf ein Wirtschaftswunder und frage, wollen wir nicht mal ein Wirtschaftswunder wieder sehen? Das letzte ist ja schon mindestens mal 5 Jahrzehnte her, ja. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir so viele Chancen und Chancenräume vor uns haben, weil die Welt wird eigentlich gerade neu verteilt. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, als das Internet erfunden wurde, so Mitte der 90er, Anfang der 2000er. Wie haben wir denn früher Banking gemacht? Wie haben wir denn eingekauft?
Na, mit einem Überweisungsträger sind wir zum Briefkasten gelatscht, wenn wir uns nicht am Schalter anstellen wollten.
1 bis 2 Mal die Woche warst du bei der Bank. Ich weiß nicht, wann warst du das letzte Mal bei der Bank? Kannst du dich noch dran erinnern?
Oh, ich habe letztens Geld aus dem Automaten geholt. Ist gar nicht so lange her, weil ich auf dem Markt Bock hatte, analog zu bezahlen. Aber ansonsten,
aber um mal so was richtig drin?
Nee,
richtig
ewig her. Ewig her.
Ja, also. Das ist das. Die kennen dich ja gar nicht mehr. Die fragen mich, haben sie eine Verfügung für das Konto? Ne, sag ich, ist meins. Ja, brauche ich nicht. So, also, lange Rede. Das Internet hat alles, was wir kennen. Wie wir einkaufen, wie wir shoppen, wie wir konsumieren, wie wir Medien nehmen, selbst wie wir Fernsehen oder wie wir kommunizieren. Wir machen jetzt eine Videokonferenz, eine Schalte. Das hat sich alles geändert. Und meine These ist, die künstliche Intelligenz wird das nochmal tun. Das wird die sozialen, die politischen, die ökonomischen und die ökologischen Rahmenbedingungen nochmal radikal verändern. Das Kritische ist, es wird keine 30 Jahre dauern wie beim Internet. Das wird in den nächsten 4, 5, 6 Jahren hinter uns liegen. Und das ist der wirklich dramatische Effekt. Wir haben also gar kein Technologieproblem. Wir haben ein Zeitproblem. Und das müssen wir uns immer wieder klar machen.
Also, Ärmel hochkrempeln und dann schön mitarbeiten. Dank KI zum nächsten Wirtschaftswunder. Das wäre doch mal schön. Karl-Heinz Land, Tech-Pionier, Unternehmer und CEO von Neuland AI, über Fachkräftemangel und künstliche Intelligenz im Team, über eine wunderschöne Sache, die da heißt kollaborative Intelligenz, die wünschen wir uns doch alle ein bisschen mehr. Karl-Heinz, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin inspiriert und hab Bock auf die Zukunft.
Super, danke. Lust auf Zukunft können wir alle gebrauchen und lasst uns diese Chance nutzen. Deutschland kann noch führend werden bei KI, wenn der Mittelstand, wenn die Unternehmen mitspielen.
Ja, sehr spannendes Gespräch. Was haben wir gelernt? Also KI verändert Unternehmen offensichtlich fundamentaler als jede Technologie zuvor. Mit dem ECO-Zertifizierungskurs zum KI-Manager und KI-Projektmanager qualifizieren wir UnternehmensvertreterInnen praxisnah und strategisch für die verantwortungsvolle Einführung von KI, inklusive übrigens auch EU-AI-Act, Governance und realer Use-Case. Ist also ein pickepackevolles Seminarprogramm sozusagen. Sie lernen, KI strukturiert zu implementieren, Teams zu befähigen und die Transformation aktiv zu steuern mit einer konkreten KI-Richtlinie und sofort anwendbaren Tools für Ihren Unternehmensalltag. Alle Infos dazu, wer jetzt Interesse hat an dieser Schulung, gibt es natürlich in den Shownotes.
Da melde ich mich an, ich mache damit. Schadet ja nichts, weißt
du? Ah, du kannst da bestimmt ja, du weißt das ja alles schon hier. Ja,
weiß ich gar nicht, weißt du? Das gibt so viel zu wissen zum Thema KI. Ich glaube, man kann da immer was lernen. Tja, aber was steckt alles hinter dem Fachkräftemangel und wie sieht das in der Rechenzentrumsbranche aus? Wir erinnern uns, Rechenzentren, das Rückgrat unserer digitalen Gesellschaft. Inwiefern können da smarte Technologien wie zum Beispiel KI überhaupt helfen, den Mangel zu überbrücken? Und wie wirkt sich KI bereits jetzt auf Unternehmen aus?
Im Gespräch.
Volker Ludwig ist Senior Vice President Central Europe bei Digital Realty in Frankfurt am Main. Das US-amerikanische Unternehmen hat sich auf den Betrieb von Rechenzentren und das Bereitstellen von Interconnection Services spezialisiert. Digital Realty gehört mit mehr als 300 Rechenzentren weltweit zu den größten Anbietern von Colocation Services. Außerdem ist Volker Vizepräsident der IHK Frankfurt und stellvertretender Sprecher der Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen. Viele Hüte trägt der Mann, deswegen sehr schön, dass du Zeit hast, schön, dass du dabei bist und dass wir heute mal ein bisschen über das Thema Fachkräftemangel in 2026 sprechen. Hi Volker.
Ja, hi, grüß dich Sven. Vielen Dank für die Einladung und freue mich auf das Gespräch.
Dann lass uns gleich mal loslegen. Also jede Branche in Deutschland hat natürlich mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen, so auch in der IT, ganz klar. Woran glaubst du, liegt das? Weil gerade in der Digitalisierungsbranche sind ja die Rahmenbedingungen eigentlich ganz gut. Also die meisten Jobs sind relativ krisensicher, sind zukunftsträchtig und auch eigentlich ganz gut vergütet. Warum wächst gerade hier der Bedarf an gut ausgebildeten IT-Fachkräften?
Ja, weil der Markt einfach wächst. Das sehen wir ja auch in unserer Branche. Wir bauen regelmäßig neue Rechenzentren, also nicht nur unser Unternehmen, die ganze Branche macht das. Unternehmen digitalisieren sich immer weiter. Wenn man mal schaut, all das, was wir beruflich wie privat nutzen, digitalisiert sich immer mehr. Und dafür braucht man Personal. Und das gibt's vielleicht heute nicht mit der passenden Ausbildung. Und deshalb ist das ein Kampf um Ressourcen. Und ja, ich gebe dir recht. Das sind sehr gute Arbeitsbedingungen, finde ich, im IT-Bereich im Allgemeinen in Deutschland, aber auch in den Rechenzentren. Und es sind obendrein auch sehr zukunftssichere Jobs und in der Regel auch gut vergütet.
Jetzt habt ihr ja gleich mehrere Probleme in eurer Branche, ne? Also als Rechenzentrumsbetreiber, wenn man neue Rechenzentren aufmacht, da hat man erstmal mit der Schwierigkeit, ich sag mal, Personalmangel beim Bau vielleicht zu tun, ne? Ehe dann die Hardware steht. Aber wo spürt ihr als Betreiber, ich sag mal, wenn die Dinger stehen, den Fachkräftemangel denn aktuell am stärksten? Oder anders gefragt, welche Jobs habt ihr denn da eigentlich, die vielleicht nicht gut besetzt werden können in Zukunft?
Also das Bauthema, auch wenn das jetzt nicht die eigentliche Frage war, ist ja für uns schon ganz, ganz wichtig, weil wenn auch auf dem Bau nicht ausreichend Leute vorhanden sind, dann dauert das Projekt länger und geht dann später erst live und das ist durchaus ein Problem. Für uns als Betreiber von Rechenzentren und das Colocation-Umfeld gestaltet sich ja so, dass wir die Gebäude bauen und die Infrastruktur betreiben. Im Wesentlichen Strom, Klima, Sicherheit und der Netzwerkbereich. Naja, und im Stromumfeld ist es am schwierigsten für uns, Leute zu finden. Und da muss man dann auch kreativ werden und sich mehrere Möglichkeiten dann auch bedienen, um dort kontinuierlich neue Fachkräfte auch anzuwerben und natürlich auch die bestehenden zu halten, weil der Markt heiß umkämpft ist. Also Elektronik ist wirklich, ja. Also Elektrik ist der zentrale.
Das merkt man auch zu Hause. Ich würde es mal so formulieren. Der Elektriker ist wahrscheinlich der Radiologe unter den Handwerkern aktuell. Ja? Also weil die können also, richtig Kohle genau, nehmen im Moment. Das merkt man auch, wenn man mal Elektriker zu Hause will.
Richtig, genau.
Ja. Es ist ja immer wichtig, um Fachkräfte zu haben und Fachpersonal ist natürlich Ausbildung total wichtig, aber auch Quereinstieg und Umschulung können helfen, irgendwie den Fachkräftemangel ein bisschen zu verringern und zu entschärfen. Wo stoßen denn diese Ansätze an ihre Grenzen? Also ich meine, grundsätzlich, ich sage jetzt mal als Elektriker, also ich meine, es ist ein Ausbildungsberuf, ne? Normalerweise 3 Jahre. Und es ist ja, gerade wenn es um solche Sachen geht wie ein Rechenzentrum, jetzt auch nicht wirklich trivial. Es geht ja nicht darum, eine Steckdose reinzuschrauben oder eine Birne reinzudrehen.
Richtig. Und genau das macht ja auch die Industrie- und Handelskammer und auch in anderen Bereichen die Handwerkskammer, wobei wir in die Zuständigkeit der Industrie- und Handelskammer fallen, genau diese qualifizierte Ausbildung in Deutschland. Und das ist ja auch eine super Sache, dass wir das haben. Und wir bilden aus, viele andere bilden auch aus. Und das ist auch einfach ganz wichtig, um die Fachkräfte von morgen auszubilden und dann auch in den Markt zu geben. Hoffentlich, dass sie bei uns im Unternehmen bleiben, aber wir müssen alle ausbilden. Ich glaube, das ist eine Verantwortung, die wir als Branche haben. Wir sehen, wir brauchen Leute und qualifiziertes Personal auf die nächsten Jahre oder Jahrzehnte hin. Digitalisierung, dort ist kein Ende zu erkennen. Aber du hast auch andere Bereiche angesprochen oder andere Maßnahmen angesprochen, zum Beispiel Quereinstieg. Ja, da stoßen wir ein Stück weit an Grenzen, gerade im Elektroumfeld. Du sagtest es, Ausbildung circa 3 Jahre. Da bekommt man natürlich auch Wesentliches ja beigebracht. Und Strom ist nicht trivial. Ne, wenn da was schief geht, das hat Health- und Safety-Aspekte. Und da braucht man gewisse Voraussetzungen in Deutschland, gerade auch im Rechenzentrum, was Schaltberechtigung etc. betrifft. Deshalb kann man da nicht sofort jemanden aus einem anderen Beruf irgendwie anlernen und reinnehmen. Das geht in anderen Bereichen, auch im Rechenzentrum geht es sicherlich, aber es hat halt ganz viel eine Stromkomponente und deshalb müssen wir dort auf qualifiziertes Fachpersonal zurückgreifen. Also hat das Ganze einen Vorlauf. Wir haben durchaus auch Quereinsteiger, das hat gut funktioniert. Praktisch jemand, der mal einen anderen Beruf auch erlernt hat, einen Umschüler hatten wir. Aber das ist auch dann eine Mindset-Sache. Mhm. Ne? Wenn man dann mit 30, 35 vielleicht aufgrund von einer Berufskrankheit nochmal was Neues erlernen muss und sich mit dem nochmal auseinandersetzt. Aber da gibt es durchaus gute Leute, die da richtig Lust drauf haben und das hat auch schon hier gut funktioniert. Mhm. Was wir auch getan haben ist, wir haben ein Global Mobility Program. Wir haben jetzt 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Kenia, also 2 Damen, 2 Herren, die sehr, sehr gut ausgebildet sind bei Icolo, das ist eine Digital Realty Company in Kenia, beschäftigt sind. Eine Kollegin ist schon in Deutschland. Die anderen 3 kommen über die nächsten Monate und werden für mehrere Jahre hier tätig sein. Hat natürlich einmal den Charme, dass man auch mal ein anderes Land, ja, andere Kulturen kennenlernt, aber hilft uns auch hier gut ausgebildetes Personal aus dem Ausland nach Deutschland zu holen. Vielleicht ein etwas ungewöhnlicher Weg, aber auch solche Dinge machen wir. Auch ein ähnliches Programm haben wir auch mit Kroatien.
Also das ist auf jeden Fall eine Art, kreativ damit umzugehen mit dem Fachkräftemangel und eben doch gut ausgebildete Leute, ich sag's mal vorsichtig, unkompliziert zu uns nach Deutschland zu holen, indem sie einfach in Anführungszeichen im Unternehmen bleiben und nur kurz mal den Arbeitsplatz wechseln. Ich habe beinahe gesagt den Schreibtischstuhl, aber das trifft in dem Fall ja wahrscheinlich gar nicht zu. Jetzt machen wir mal den Fokus ein bisschen auf. Also klar, ich meine, Elektriker und Elektrik und Elektronik ganz wichtig im Rechenzentrum, aber auch nicht das Einzige und vor allem die gesamte Digitalisierungsbranche besteht ja aus vielen, vielen anderen Berufsbildern und Berufen und der ECO hat mit CIVE im vergangenen Jahr 500 IT-Entscheiderinnen und Entscheider gefragt, wie sinnvoll sie denn den Einsatz von KI finden, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen und die witzige Antwort ist, mehr als 2/3 sahen zwar großes Potenzial, zum Beispiel jetzt bei der Softwareentwicklung, Programmierung oder IT-Support, aber nur die wenigsten nutzen KI tatsächlich hierfür im eigenen Unternehmen. Vielleicht erstmal vorweg, wie siehst du selbst das Potenzial von KI bei dem Thema Fachkräftemangel? Mal abgesehen von Elektrikern, da wird es wahrscheinlich schwierig. Und dann, warum lassen so viele Firmen das potenzielle KI-Potenzial überhaupt liegen?
Das ist für mich auch ein Rätsel und ich glaube, das ist auch ein Stück weit ein besonderer Fall in Deutschland. Und meine große Angst ist, wenn wir zwar alle sehen, da ist Potenzial, sehen es auch kommen, nutzen es aber nicht, dass wir dann in Probleme laufen. Weil andere sehen vielleicht das Potenzial und nutzen die Potenziale. Da bin ich nicht tief genug in jedem Bereich der, ja, IT drin. Aber mein Verständnis ist schon gerade so im Bereich Programmierung, dass dort KI in Zukunft eine ganz, ganz große Rolle spielen wird. Und es ist in der Tat abhängig vom einzelnen Berufsbild. Mhm. Ja, im erweiterten Sinne sind wir IT, aber einen Elektriker wird man sicherlich nicht so schnell ersetzen können. Aber auch da...
Die humanoiden Roboter kommen.
aber wir setzen künstliche Intelligenz auch ein in Bereichen der Steuerung von Rechenzentren.
Ja, oder auch der Planung, ne?
Genau, ne? Also wir bedienen uns dort dann auch Wettermodelle, und führen die Daten dann auch über künstliche Intelligenz zusammen, was man vorher in dieser Form manuell gar nicht hätte tun können.
Ich glaube, wir haben in Deutschland das Problem, dass viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber einfach sich auch davor scheuen, das vor den Mitarbeitenden einzuführen, weil KI ja immer noch so den Ruf hat, ja, dann ist mein Arbeitsplatz weg. Man muss es aber, glaube ich, einfach wirklich durch die Brille betrachten. Pass mal auf, wenn wir das nicht sinnvoll einsetzen und du das nicht an deinem Arbeitsplatz, dann wirst du so eine Workload haben, weil wir viel zu wenig Leute haben, dass es nicht mehr zu bewältigen ist. Also man muss, glaube ich, wir gucken ja gerne mal negativ auf Themen, dieses schlechte Image von KI grundsätzlich erstmal wegkriegen, damit wir wir sagen, hey, das ist nicht dein Ersatz, sondern das ist dein Helfer, dein Assistent in deinem Job. Und dann kriegen wir es vielleicht auch in die Fläche. Aber naja, wir sind es ja gewohnt, es dauert immer ein bisschen. Aber vielleicht kann die Politik helfen. Deswegen würde ich dich gerne nochmal fragen, was die Politik aus deiner Sicht denn konkret tun kann, damit jetzt zum Beispiel Rechenzentren und auch IT-Branche im Allgemeinen langfristig personell resilient bleiben oder auch resilienter werden. Gibt es da Ideen oder Wünsche, ich sage jetzt mal aus Sicht des Unternehmens, vielleicht aber auch aus Sicht der IHK?
Also vielleicht schon auf den letzten Kommentar. Ja, wir sind sicherlich nicht die Ersten, die KI nutzen als deutsche Unternehmen. Aber was schon wichtig ist, da gibt es ja auch Regulatorik. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit von Angst geprägt. Mhm. Das zahlt jetzt wieder mal auf die zweite Frage ein. Was muss man vielleicht tun, den Unternehmen auch die Angst nehmen und nicht dann extrem vielleicht aufgeblähte Regulatorik hier rausgeben quasi, die den Unternehmen und vielleicht auch den Mitarbeitern Angst macht. Das ist vielleicht ein Thema, dass man sich dann eher der Sache mal öffnet, das auch mal ausprobiert und schaut, wie das funktionieren kann. Wir kommen ja eigentlich dann gerne auch daher, oder ist jetzt erstmal ein Problem und dann fangen wir damit gar nicht an. Nur wir werden es brauchen, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und der deutschen Wirtschaft auch zu stärken. Mhm. Denn der Welt wird künstliche Intelligenz nutzen und wahrscheinlich auch in einem anderen Ausmaß als wir. Ja. Und somit wird über kurz oder lang die Wettbewerbsfähigkeit leiden. Was ich mir dann auch konkret von der Politik im Allgemeinen über alle Ebenen erhoffe, ist, dass man auch Unternehmen ermutigt, solche Innovationen zu nutzen. Und wir alle wissen, ich meine, die Dampfmaschine hat jetzt auch nicht alles ersetzt, sondern sie hat am Ende geholfen. Und wir sind immer wieder bei all diesen Sprüngen, sind es am Ende doch Hilfestellungen, die gegeben werden, die uns dann auch weiterbringen, aber nicht die Arbeitsplätze dann am Ende abbauen. Und so müssen wir da rangehen, weil wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen, dann haben wir ein ernstes Problem. Andere werden uns ganz klar überholen. Also ermutigen, das ist das eine, so mit Blick auf KI. Des Weiteren, was die Rechenzentren betrifft, ja, auf der einen Seite natürlich all das, dass der Markt wachsen kann. Auch hier Verschlankung bei Regulatorik, Beschleunigung von allen möglichen Prozessen. Das ist nämlich auch wichtig, was Genehmigungen etc. betrifft, weil dann kann man die Ressourcen, die man da einsetzt, vielleicht auch gewinnbringender in anderen Bereichen dann einsetzen, die Rahmenbedingungen schaffen für Ausbildung und da auch dafür, dass qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Das wären so einige konkrete Forderungen.
So, und die umzusetzen, dafür, sagen wir mal, geben wir der Politik mal jetzt bis Ende des Jahres Zeit. Wir haben ja in der letzten Folge auch schon darüber geredet, das Jahr 2026 zum Super-Digital-Jahr machen und da zählt sowas eben mit rein. Wir brauchen eben nicht nur die Regularien, Richtlinien, Gesetze, meinetwegen auch Förderungen und Netze. Wir brauchen auch die Leute, die in der Branche weiterarbeiten. Vielen, vielen Dank an Volker Ludwig für die Insights und das tolle Gespräch. Ja, und ich drücke die Daumen, dass die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt hier nach Deutschland kommen, sich hier sehr wohlfühlen und mit offenen Armen in Empfang genommen werden und dass, ja, dass wir gemeinsam auch den Fachkräftemangel irgendwie in den Griff kriegen mit KI und mit anderen kreativen Ideen. Danke, Volker.
Ja, lieben Dank, Sven.
Ja, es bleibt also spannend, wie sich die Zusammenarbeit mit KI weiter gestaltet, beziehungsweise wie wir sie weiter gestalten. Passt, glaube ich, an der Stelle besser und ja, ob es uns gelingt, die vorhandenen Potenziale voll auszuschöpfen. Auf jeden Fall wird sich nicht nur die Internetbranche noch viel mit dem Thema Fachkräftemangel beschäftigen müssen, als es ist einfach ein gesamtgesellschaftliches Problem, das auf uns zukommt und viele, viele Branchen betrifft. Und da stellt sich eben die Frage, inwieweit wir hier mithilfe von KI Abhilfe schaffen können.
Ich würde es mal mit den wundervollen Worten von Karl-Heinz Land an dieser Stelle sagen. Lasst uns doch bitte die KI in Unternehmen als Chance begreifen, auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland, auch zukünftig weiter vorne mitzuspielen. Der Zug, wenn es den überhaupt gibt, der ist nämlich nicht abgefahren. Wir müssen nur langsam mal loslegen damit. Das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge ist übrigens ohne KI entstanden. Sidoni ist echt und auch der Sven ist echt. Also noch, absolut. Gucken wir mal. Wa? Bis zur nächsten Ausgabe.
Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.